Locker, der Podcast des 1. FC Lokomotive Leipzig.
Hallo, da sind wir wieder.
Ja, da sind wir wieder und beinahe wären wir ja gar nicht diese Woche gewesen, aber warum wir letzte Woche nicht waren und warum wir diese Woche beinahe nicht waren und was vor 2 Wochen los war und was überhaupt beim 1. FC Lok los ist, das werden wir versuchen in dieser kleineren, kürzeren Podcast-Folge alles zu beantworten.
Aber bevor wir anfangen, ja, fahre ich jetzt mit dir durch das kleine Studio hier bei mir, ja. Und bleib dran.
Ja, fahr mal.
Aber du musst dranbleiben und nicht wegfahren. Nee, ich fahre ja gerade. Also. So, Achtung.
Geht schon los?
Ja, es geht los. Pass auf jetzt. Achtung, es geht los.
Ich bin so aufgeregt.
Zu Recht. Achtung. Ich fahre zurück. Geht bergauf. Ja, da haben wir das. Bevor wir das nämlich vergessen, wir neigen ja zur Vergesslichkeit.
Du?
Nö, du auch.
Obwohl wir eigentlich alle, ja, das stimmt schon, ja. Ich dachte alterswegen jetzt du, aber klar, ich vergesse auch Dinge mittlerweile.
Ja. Wir haben, welche Reihenfolge hast du aufgezählt, warum wir heute einen Podcast haben ohne Gast? Dann können wir das sagen, unser Gast wäre heute gewesen, Luca. Sirch, hatten wir vorgewogen.
Luca Sirch, ja.
Hatten wir letzte Woche, glaube ich, schon vor. Hat nicht geklappt, genau. Weil du im Außendienst warst. Sagt man das bei Lehrern auch? Nee.
In der Sächsischen Schweiz. Und jeder, der mal in der Sächsischen Schweiz war, weiß, da ist mit dem Telefonsignal nicht ganz so weit her.
Buh.
Tatsächlich hatte ich dort kein Telefonsignal in unserer Unterkunft. Internet hatte ich zwar. WLAN gibt es dort mittlerweile, aber Telefonsignal ist da nicht. Und ganz ehrlich, mir war das auch ein bisschen zu heiß, eine 6. Klasse dort nur einmal betreut zu wissen, durch meine reizende, kompetente und super Kollegin. Gut aussehend ist sie übrigens auch noch, aber das darf man heutzutage alles gar nicht mehr sagen, sonst ist das ja schon wieder so, weiß nicht, so einseitig. Und wenn dann was passiert ist, dann wäre ja Lok wieder ein Negativschlagzeilen gewesen und nicht im Knast.
Was wäre schlimmer gewesen? Negativschlagzeilen? Nee, aber haben wir jetzt den Thorsten ausführlich genug gratuliert? Ich glaube schon.
Ich denke schon. Also ein schöneres Ständchen, denke ich, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, wird er wohl heute nicht mehr bekommen.
Gut. Dann haben wir, du hast gesagt, dann die Sendung verschoben auf heute. Und Luca hat auch zugesagt, aber der hat Training, dann haben sie Sitzungen, dann haben sie noch was. Und ich bin ja morgen schon wieder nicht mehr in Deutschland, hätte ich beinahe gesagt, in Funkweitreichweite. Und von
in Klaviernähe.
In Klaviernähe. Und dann geht es halt nicht anders. Also er hat gesagt, er wäre gekommen, hat es auch ganz locker gesagt und schafft es nicht. Aber würde morgen ganz zur Verfügung stehen. Aber morgen.
Der würde morgen zur Verfügung stehen, aber morgen kannst du ja nicht. Du konntest auch gestern nicht, das vielleicht noch zur Erklärung. Es ist halt Mittwoch, deswegen Mittwoch, der 4. Oktober. Wir konnten halt gestern zur normalen Zeit auch nicht aufnehmen, weil der Thomas, der ist mittlerweile so gefragt. Der ist beim Sachsen-Anhalt-Tag, beim Tag der Tag des Eintopfs, nee, das darf man nicht sagen, Tag der französischen Küche und weiß nicht, wo überall. Tag der Revolution bist du auch.
Ich habe übrigens die schönste Stadt, für mich jetzt die schönste Stadt Deutschlands kennengelernt. Die ist von mir ja 70 Kilometer weit weg und ich kannte die überhaupt nicht. Und muss sagen, das ist die schönste Stadt, die ich kenne jetzt. Sondershausen.
Leipzig. Ach, Sondershausen. Oh ja, oh ja, oh ja.
Also, Wahnsinn, muss sagen, dass man sowas nicht kennt. Also wir waren auf dem Schloss da 4 Tage oben, ja. Und da gibt es die große goldene Kutsche. Und da gibt es so viel zu sehen und zu hören und zu machen. Der Ort ist schön, das Schloss ist schön. Und ich durfte, Achtung festhalten, auf dem Flügel von Franz Liszt spielen. Jetzt.
Ach, ja. Hat es der Franz Liszt dir erlaubt?
Ich habe seine Nachfahren gefragt, die haben nicht geantwortet, aber der Museumsverwalter hat gesagt, naja, dann machen wir. Also er war begeistert.
Franz Liszt mit einem S und dann einem Z, ne?
Also für alle, die Klavier gehasst haben, weil sie lernen mussten und für die, die es genießen, weil sie es gern hören, einer der, ja, die Stücke von dem sind schon jetzt wirklich nicht ganz einfach. Deswegen habe ich auch gesagt, ach um Gottes Willen, wenn ich auf dem Franz Liszt Flügel spiele, dann spiele ich halt Bach. Weil das ist nicht ganz so schwer.
Es gibt ein schönes Franz Liszt Museum in Budapest, möchte ich da einhaken. Ich glaube, da ist auch eine Brille von Franz Liszt ausgestellt. Spektakulär, wenn du mich fragst. Und man soll die nicht mit Friedrich Liszt verwechseln. Das machen ja viele, vor allem jüngere Hörer, denke ich. Denn Friedrich Liszt war wer nochmal?
Das war ein Philosoph.
Na fast, ein Ökonom, der sich extrem dafür eingesetzt hat, eine Eisenbahn durch Deutschland zu bauen. Oh, weil das, sag ich mal, Anfang des 19. Jahrhunderts noch nicht allen so eingängig war, warum man eine Eisenbahn braucht. So eilig kann es doch keiner haben, dass man da mit 30 Kilometern pro Stunde durchs Land fährt. Und warum sollte man denn Waren schnell transportieren müssen? Es geht doch jetzt auch so. Also so, Deutschland war schon immer ein absolut progressives und Erfindungen gegenüber offenes Land, innovatives Land. Friedrich List musste da hart kämpfen für und hat sich auch intensiv für den Eisenbahnbau von Leipzig nach Dresden, beziehungsweise von Dresden nach Leipzig eingesetzt.
Mhm. Viele Grüße an alle Lists, die es noch gibt oder die es bald geben wird. Danke für eure Innovationen. Richtig. Im Bereich Musik und Straßenbau, nee, Eisenbahnbau. Eine E-Mail, die möchte ich dir als erstes vorlesen.
Kredenzen.
Ja. Und ich fange mal einfach an. Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt die Frage schon mal, Damen und Herren, wer von beiden ist wer? Na, kannst du ja aussuchen.
Nee, ich finde es einfach gut, dass auch beide Geschlechter so, dort adressiert werden.
Gibt es eine Möglichkeit, meinen Cousin Rainer, Nachnamen sage ich mal nicht, Punkt, in Leipzig,
Rainer Backhaus,
in Leipzig in ihrer Sendung zu grüßen? Wenn das geht, grüßen Sie ihn bitte von seinem Cousin Köbi aus Aarau in der Schweiz.
In der Schweiz.
Jetzt Achtung. Schweiz. Rainer geht schon seit über 50 Jahren zu Chemie und ist ein großer Fan vom Verein. Als Musikwunsch würde ich mir San Francisco von Scott McKenzie, hat er geschrieben, also der meint Scott McKenzie wünschen. Danke.
If you're going. Das kann ich auch singen. Das kann ich auswendig.
Das solltest du auch tun, das ist ja der Musikwunsch. Danke für Ihre Bemühungen und Grüße. Köbi. So, ich habe gedacht.
In the streets of San Francisco.
Aber das ist auch erledigt. Und zum Tag der Deutschen Einheit im Nachtrag möchte ich sagen, machen wir das natürlich mit vielen Grüßen ins Deutsche Unterhaus. Quatsch, Deutsche Unterhaus.
Summertime.
Reicht.
Ah, Entschuldigung. So. Ja, Köbi heißt bestimmt ursprünglich Jakob Meyer oder so und wohnt jetzt in der Schweiz und ist deswegen Köbi. Aber wir grüßen natürlich gerne den, wie ist er, Rainer.
In Leipzig.
Solange wir Jens Fuge jetzt nicht hätten grüßen müssen, geht es da wahrscheinlich.
Aber ich kann es dir bloß vorlesen. Also wie gesagt, wir können leider keine Musikwünsche spielen. Marco hat es gesungen. Wir haben gegrüßt und das Ganze zum Tag der Deutschen Einheit. Und wenn das bei...
Nachträglich.
Wenn das bei Chemie jemand interessiert, kann er sich gerne die E-Mail bei uns abholen in der Geschäftsstelle. Oder im Fanshop.
Richtig, die... Wir können die auch gerne in die moderne Geschäftsstelle von Chemie faxen.
Ja, das machen wir jetzt mal nicht. Was ist denn eigentlich mit Fanshop? Ist der wieder erreichbar oder sind wir immer noch von der Außenwelt abgeschlossen?
Gute Frage. Ich glaube, das ist ein ganz ernstes Thema. Okay. Spüre ich irgendwie, ich fühle das, wie man heutzutage sagt, ohne das näher zu verifizieren. Wir könnten mal eine Sendung machen. 10 Dinge, die man während des Podcasts alles machen kann. Ja. Hätte ich einige zu bieten. Ich gucke gerade mal. Kochen, Backen, ja, das ist nicht das Einzige. Log-Fanshop, ich gucke mal. Ich denke, der wird noch nicht mehr erreichbar sein. Nee. Ich glaube, das ist eine üble Nummer. Ich kann da jetzt nicht genau beziffern, in welchen Beträgen wir, aber das muss ja schon ernsthaft sein, wenn der Verein den Fanshop runternimmt und dann... Also geht ihm ja auch quasi Umsatz für die Zeit, wo der Fanshop nicht online ist, durch die Lappen. Das sollte man nicht vergessen, ja.
Wir hatten ja mal eine Seite, du erinnerst dich, Lockruf, wir hatten mal eine Facebook-Seite, kannst du dich erinnern? Damals war es.
Ich kann mich erinnern, das war kurz nach dem Krieg.
Genau. Ja. Und dann waren wir gerade in Erfurt im Steigerwaldstadion und da gab es komische Mails und komische Anfragen. Und die netten Leute da im Steigerwald, also einer der netten Leute hat gesagt, komm mal sofort mit, komm mal mit ins Büro. Und hat da sofort alles lahmgelegt. Die Seite wurde gehackt von irgendeiner, aber das weiß ich gar nicht, asiatischen Werbe-Tralala-Firma, die ist wiederum wahnsinnig.
Gehackt. Übrigens schöne Grüße an die Fleischerei in Braunschwende.
Gehackt ist. Ja. Und dann war es so, dass wenn der nicht so schnell reagiert hätte oder wir das nicht so schnell gemerkt hätten, hätten die am Tag 1.000 Euro abgebucht. So um die 1.000 Euro. So, also das ist
jetzt, na gut, aber das hättest du ja nicht so schnell gemerkt wiederum.
Ich meine ich ja, wenn ich das nicht so schnell gemerkt hätte und das nicht so, der mich nicht darauf hingewiesen hätte und die Seiten auch sofort alles in Lahm gelegt hätte.
Nee, dass die 1.000 Euro pro Tag fehlen, hättest du ja nicht so schnell gemerkt. Hättest du ja vielleicht erst nach einem Monat oder so gemerkt, dass dir 30.000 Euro fehlen.
Meinst du so schnell, ja?
Naja, gut, hast du ja auf deinem Flügel gerade geklimpert, an dem schon Stevie Wonder saß.
Nee. Das saß er nicht.
Oder Stevie Wonder Double war es.
Genau. Ja. Und das ist aufgeflogen. Ja. Also,
aber
das
ist wirklich eine blöde Nummer.
Ja, ja, das ist also nicht ganz ungefährlich. Wir wissen nicht genau, was passiert ist, oder?
Nee, ich weiß, also jetzt bei Lok oder bei der Lokrufseite?
Ne, bei der Lokrufseite wissen wir es ja. Die ist ja vor allen Dingen das.
Ja, bei Lok ist, glaube ich, es hat irgendwie, ich glaube, in der Bildzeitung stand irgendwas mit PayPal und dass da irgendwelche Daten umgeleitet wurden oder so. Also das kann man online bei Bild.de nachlesen, zumindest in der Version, die die Bild-Zeitung veröffentlicht hat.
Und PayPal sagt in so einem Fall, wenn da Geld abgebucht wird, naja, Moment mal, erstmal ist das ja mal rechtens, dass ein Dritter, Vierter von irgendeiner zweiten Plattform abbucht, ist ja mal nicht unser Problem. Die sagen wir, richtig, wir sind nicht schuld, wir machen alles, wie wir es machen müssen, da müssen sie mal an Facebook wenden. Und Facebook sagt natürlich gar nichts. Die sagen, und zum Schluss war so, dass die Seite für immer und ewig gesperrt wird nach einem halben Jahr und auch nicht wieder reaktiviert werden kann. Deswegen ist die Seite ja spurlos verschwunden. Und
reanimiert auch nicht.
Reanimiert auch nicht, nee. Also nicht ganz so einfach. Passt immer schön auf. Vor allen Dingen ändert die Passwörter und vor allen Dingen nehmt nicht den Namen der Frau mit dem Geburtsdatum vom Hund. Das ist immer, glaube ich, ganz gefährlich. Das mal so als Hinweis.
Ist das so? Mhm.
Was ist denn jetzt mit Fanshop? Das heißt, wenn ich mir jetzt die weihnachtlichen Geschenke schon, muss ich jetzt in Fanshop fahren.
Du musst jetzt in den Fanshop fahren. Ich habe auch gehört, der Fanshop geht erst wieder online, wenn du deinen Gutschein einlöst für einmal Einzeltraining. Das habe ich auch gehört. Das ist die zweite Version, die ich dazu gehört habe, dass der Fanshop einfach frustriert ist, dass bestimmte Gutscheine nicht eingelöst werden.
Ja, ich dachte mir das. Und ich habe jetzt dieses Wochenende, weil nochmal nach Sondershausen vom Marktplatz zum Schloss hoch, sind es 64 Stufen, eine steile Rampe, ja. 64 ja. Stufen. Und die bin ich zumindest am Aufbautag mehrmals hoch und runter gegangen, bis mir dann...
Das ist stark.
Ja, bis mir dann ein Mitarbeiter gesagt hat, du kannst doch links da vorbeigehen, das ist ein Parkdeck, da fährst du mit dem Fahrstuhl runter, kommst bei Rewe unten raus und bist unten. Und dann war Schluss mit. Aber, was war? Die Freude währte nicht lange, weil nächsten Tag war Feiertag oder was war es denn, Sonntag, und dann hat es Rewe zu und dann musste ich noch drin mit den Treppen hoch und runter stehen.
Tja, aber es hat auch nicht geschadet.
Nee, also ich fühle mich fit, ich könnte jetzt quasi das Training antreten, aber ich müsste ja mir vorher noch online meinen Gutschein abholen und das geht ja zurzeit nicht. Also nochmal für alle, die sich jetzt was kaufen möchten und das auch tun sollen, fahrt bitte nach Leipzig in die Innenstadt und geht dort in den Fanshop und kauft es analog.
Ja, also wie in echt quasi. Ja, also letzte Woche Podcast haben wir abgehakt, vor zwei Wochen Podcast sprechen wir gleich noch gleich drüber und diese Woche Podcast haben wir auch schon drüber gesprochen. Können wir über das Spiel noch reden, Freitag,
vielleicht
hast du es sehen können?
Vielleicht nochmal zum, ja, ich habe das Spiel gesehen, aber lass uns nochmal zum Podcast vor zwei Wochen gehen. Da ist eins, was Thorsten Karch gesagt hat, zur 60 Jahre Bundesliga-Gala, ist mir so im Nachgang nochmal durch den Kopf gegangen, dass da die ostdeutschen Clubs und die ostdeutschen Spieler komplett vernachlässigt wurden, ja, die da gar nicht groß kamen. Und da habe ich mir überlegt, was mir einfällt, also mir persönlich jetzt aus dem Hut raus, Spieler vom 1. FC Lok Leipzig, die in der Bundesliga mal eine Rolle gespielt haben. Und da ist ja zum Beispiel mit Olaf Marschall oder mit meinen Zwecken auch mit Bernd Hopsch, sind ja da Spieler dabei, die haben nicht bloß gespielt in der Bundesliga, die haben da auch Maßstäbe gesetzt oder haben da ja auch wirklich Sachen verbracht, die herausstehen sind.
Nicht Meister geworden und so, ja.
Oder wie gesagt, wir hatten eben auch mal einen Welttorhüter und der hat auch Bundesliga gespielt. Hat der Bundesliga gespielt, René? Ja, Dresden, oder?
Ja, klar, bei Dynamo, ja. Aber war er Welttorhüter, da gab es den Titel damals schon?
Davor, glaube ich, sogar. Davor gab es das, glaube ich, sogar schon. Oder sowas Ähnliches. Also ich glaube, der war Welttorhüter in dieser Saison, wo sie dann gegen im Finale standen, glaube ich. Ja. Weiß ich nicht genau.
Ja, gegen Amsterdam. Oh, ja.
Welche Spieler, also ich sagte mal, welche mir eingefallen sind. Also Bernd Hopsch, René Adler, Thorsten Kracht, herzlichen Glückwunsch nochmal. Olaf Marschall, Frank Edmond, der hat auch Bundesliga gespielt, ne?
Richtig.
René Müller, Frank Rost, vergessen immer ganz viele.
Richtig.
Dann Mike, also Kischko.
Mike Kischko, ja.
Marco Rose, hat der Bundesliga gespielt? Nee.
Ja, auch. Doch.
Und herrlich.
Herrlich.
Hat Rot und Gelb gesehen. Gelb und Rot.
Gelb-Rot in Essen. Ja. Das war natürlich nie so herrlich.
Aber
tatsächlich. Es gibt ein wunderschönes Bild dazu, aber im Livestream, wie er das so auf, weiß nicht, irgendwo sitzend zur Kenntnis nimmt, dass der Schiedsrichter ihm Gelb-Rot zeigt. Wahrscheinlich gar nicht ahnend, dass er ihn meinen könnte. Aber ansonsten muss ich sagen, Helge Scholz wird ja gar nicht ausfällig und auffällig bei Dynamo spielen. Also wenn ich Dynamo gucke, ist es meistens Heimspiel von Dynamo, die ich zufälligerweise sehe, dann nehme ich den fast gar nicht wahr. Und jetzt fliegt er direkt vom Platz. Das ist ein dickes Ding. Erik Fufak ihn vielleicht ein bisschen provoziert.
Aber hast du das Tor gesehen?
Nein.
Also das Abseitstor. Ich meine, man kann ja über Schiedsrichterleistungen immer wieder diskutieren. Es war knapp, es war nicht knapp, wo stand. Aber wenn der Spieler dann 2 Meter im Abseits steht, ja, und dass selbst Leute sehen, die nicht im Stadion stehen, also dann muss ich mich dann hinterfragen, warum ist sowas nicht rückwirkend zu korrigieren, weil das hat jeder, aber jeder gesehen, dass das nicht bloß 10 Zentimeter waren, das waren 2 Meter und dass dann Heiko so ausrastet, ist ja nachvollziehbar. Und da muss es doch mal irgendwann eine Regelung geben, dass man sagt, hier, pass auf, auch hier gibt es Fernsehkameras, da muss man eben mal sagen, bitteschön, guck dir das dran, auch wenn es keinen Keller gibt, in dem das entschieden wird. Aber solche klaren, die verlieren das Spiel, weil der Schiedsrichter der Meinung ist, ich habe heute einen schönen Tag und ich mache, was ich will.
Tja, das ist relativ plakativ tatsächlich. Ich muss mir das jetzt mal angucken nebenbei. Sind wir bei dem Thema Dinge, die man nebenbei machen kann. Ja, naja, klar. Aber andererseits, wo ziehst du denn da wiederum die Grenze? Dann tun sie jetzt schon schwer, beim Videobeweis genau die Grenze zu ziehen, wann der eingreift, wann nicht. Und wann diskutieren wir den? Und dann diskutieren wir irgendwann drüber. Ja, das, der geht doch zu den Fernsehkameras da im Stadion oder nicht. Bla, bla, bla. Also von daher...
Ja, man kann doch abstimmen. Wir leben in der Demokratie. Da sagst du dann in Dresden, wer war dafür, dass das Gator war? Alle mal aufstehen.
Ja, ah, ich sehe es ja gerade. Das 2-0 von Essen, ja. Da ist noch abgefälscht, ne?
Naja.
Aber der ist ja wirklich ein Meter am Abseits, ja. Der ist ja wirklich ein Meter am Abseits.
Das ist also. Ja, also, und ich meine, ich will jetzt bloß sagen, ich verstehe, warum da Heiko da so ausgetickt ist.
Ja, wie tanzt denn der da nach seinem Tor? Der soll Tor schießen und sich wieder hinsetzen, ey. Hm. Oder in seine Hälfte gehen.
Haben wir dieses Jahr auch schon selber erlebt, dass wir von solchen Fehlentscheidungen gebeutelt wurden. Ja.
Ja, natürlich. Aber ich glaube, das ist der falsche Ansatz, über die aktuelle Situation zu sprechen. Ich glaube, da haben wir über die Schiedsrichterentscheidung, ist, glaube ich, das Wenigste, was wir reden können. Klar, Chemnitz, der Elfmeter, fällt mir da spontan ein.
Zwei.
Da können wir mal, ja, oder zwei. Das ist schon ein Thema. Insgesamt muss ich sagen, und da sind wir schon beim Spiel gegen Luckenwalde, es ist einfach enttäuschend. Es ist von vorne bis hinten enttäuschend. Es hat natürlich die üblichen Symptome einer Krise. Vorne kannst du spielen bis Weihnachten und dir gelingt kein Tor. Und hinten kassierst du wirklich zwei derartige Traumtore, die du normalerweise einfach auch in der Situation, also in normalen Situationen nicht kriegst. Aber da passt eben alles. Du mühst dich ab, du brichst dir einen ab, du spielst und spielst und spielst ohne die zündende Idee. Natürlich muss man auch sagen, kommen wir gleich noch dazu. Und der Gegner, der hat einen Standard und naja, diese kuriose Situation kurz vor Schluss und macht den auch noch rein. Das passt irgendwie alles zusammen, aber insgesamt ist es spielerisch einfach viel zu wenig.
Was heißt spielerisch? Was bedeutet spielerisch?
Ja, also ich vermisse, oder fangen wir mal andersrum an, wenn Luka Sirch als Innenverteidiger unser einziges offensives Mittel ist und der wirklich an jeder Szene in der zweiten Halbzeit und ich glaube fast jeder offensiv gefährlichen Szene in der ersten Halbzeit beteiligt ist, dann kann man sagen, okay, das spielen wir so, aber ich glaube nicht, dass es eigentlich der ursprüngliche Plan vor der Saison war, Luka Sirch dort den Ball zu geben, die Kugel zu geben und zu sagen, okay, Luka, marschiere los und wir senden ein Stoßgebet, dass es diesmal klappt. Ja, es muss eigentlich in der Offensive klare Abläufe geben, klare Positionierung geben, wer hat wo, wann, wie zu stehen, wer muss sich wie in welchem Falle bewegen, wenn wir hinten raus aufbauen, wenn wir vielleicht den Ball an der Mittellinie haben oder schon in gegnerischer Hälfte, welche Laufwege will ich da sehen, wer hat welche Laufwege zu machen, wer hat welche Laufwege vorzubereiten für die anderen. Also klassisches Beispiel, man könnte ja sagen, wir spielen nicht auf Jamal, aber Jamal kommt entgegen und hinter Jamal laufen die Außenbahnspieler in den Strafraum oder in die Tiefe, weil der Gegner natürlich sich entscheiden muss, entweder ich gehe mit Jamal mit, dann wird hinter dem Innenverteidiger Platz, oder ich gehe nicht mit Jamal mit, dann ist aber Jamal frei. So, kannst du Jamal anspielen oder, was in den meisten Fällen passiert, Jamal wird entgegenkommen und hinter ihm wird Platz, weil der Innenverteidiger mitgeht. Das wäre ein Mittel, haben wir schon häufig gesehen, aber selbst das Spiel über außen momentan beim 1. FC Lok. Also ich habe mich wirklich gefragt während des Luckenwalde-Spiels, wofür stehen wir im Moment? Was ist momentan unsere Offensivstrategie? Wie wollen wir eigentlich Tore erzielen? Das ist in Luckenwalde nicht einfach. In Luckenwalde, der Platz ist extrem klein, muss man wirklich sagen. Er ist kurz und er ist vor allen Dingen aber auch schmal. Da musst du ein bisschen anders Fußball spielen und musst es ein bisschen anpassen. Aber dennoch vermisse ich einfach klare Abläufe. Ich vermisse jemanden, der sich auch im Zentrum dann den Ball einfach mal holt. Es eben nicht nur Luca ist, sondern jemand anderes, der sagt, okay, ich hole mir jetzt die Kugel, ich habe eine Idee oder ich setze jemanden in Szene. Finde ich, sind mir am Freitag zu viele abgetaucht und dazu kommt, und das darf man jedem zugestehen, dass wir Spieler haben, die momentan einfach mit der Situation nicht zurechtkommen, die nicht in Form sind, bei denen der Kopf an ist, was ich auch vollkommen nachvollziehbar finde. Also diese Situation kennt ja im Prinzip beim 1. FC Lok kennt es kein Spieler außer Jamal Ziane. Und selbst wenn du Jamal fragst, wann hast du das letzte Mal eine Situation dieser Art erlebt, dann wird er wahrscheinlich sagen, 2018 unter Heiko Scholz, als dann Heiko Scholz entlassen wurde. Also das ist auch schon 5 Jahre her mittlerweile, dass wir eine derart, was soll ich sagen, trostlos, klingt ein bisschen zu hart, aber derart enttäuschende Phase über 5, 6 Spiele haben, zu einem Zeitpunkt in der Saison, wo es wirklich noch um was geht. Ja, und das ist einfach schade.
Wo mache ich denn jetzt den Luca, wenn der momentan eben vom Kopf her vielleicht auch derjenige ist, der es kann, nicht einfach mal, warum lasse ich ihn nicht auf einer anderen Position spielen? Warum lasse ich den Sechser, was weiß ich? Oder ich habe auch so das Gefühl bei dem Jungen, dass der zurzeit vielleicht der stabilste im Kopf ist und der sich aber nicht so richtig getraut, jetzt hier noch mitzureisen, ist mein Eindruck so, ja. Wir haben ihn ja kennengelernt.
Ja.
Es ist ein sehr, 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 sehr intelligenter, ruhiger, zurückhaltender, sympathischer Junge. Oder nicht?
Zurückhaltend eben, ne? Hast du es ja selber schon gesagt. Ein Zurückhaltender.
Aber er hat immer wieder mal diese Momente, wo ich fast spüre, dass er sagt, jetzt reicht, jetzt muss hier mal ein Zeichen gesetzt werden. Und das Zeichen natürlich als Innenverteidiger ist natürlich auch ein langer Weg, aber könnte man den jetzt nicht auf eine andere Position stellen?
Naja, klar, also theoretisch kannst du jeden Spieler auf jede Position stellen. Die Frage ist halt, inwieweit das funktioniert. Und das klingt ein bisschen abgedroschen, aber ein Luka Sirch ist ein Innenverteidiger, ganz generell Innenverteidiger, sagen wir nicht nur Luka, ist es gewohnt, dass er erstmal hinter sich nur den Torhüter hat und dass er im Prinzip permanent nach vorne spielt, ja, und nach vorne läuft mit dem Ball am Fuß. Ja. Spielt er jetzt im Zentrum, ja, einfach eine Position weiter vorne, dann hat er auf jeden Fall von allen Seiten Druck. Ja, in dem musst du dich behaupten, in diesem Druck. Es ist nicht so, dass du auf einmal wie in der Innenverteidigerposition loslaufen kannst. Du machst halt deine Sprints über 30, 40 Meter, spielst dann ab, mehr oder weniger diagonal durchs Zentrum läuft der meistens, sondern du bist dann im Zentrum. Du hast also die gegnerischen Stürmer sind hinter dir, die gegnerischen Mittelfeldspieler, Zentralen sind vor dir, die Außenbahnspieler des Gegners sind neben dir. Das heißt, du bist im Prinzip in der Mitte eines Würfels sozusagen oder eines Vierecks. Und von allen Seiten kriegst du jetzt Druck. Das heißt, du musst zu allen Seiten auch fähig sein, den Ball zu spielen, dich zu drehen, dich zu wenden. Das klingt alles so ein bisschen, naja, das kann doch jeder. Aber wenn du es nicht gewohnt bist, dann ist es auf jeden Fall schon mal eine Umstellung. Plus, dann ist Luca natürlich in einer Position, wo er nicht mehr diesen Raum hat, einfach mal loszumarschieren, weil im Zentrum, das ist der direkte Weg zum Tor, dort geht's eng zu, dort sind viele, viele gegnerische Spieler, auch eigene Spieler, da ist nicht mehr die Lücke, ja, wo du auf einmal sagen kannst, okay, jetzt Heidewitzka, Herr Kapitän, jetzt sehe ich mir den Ball mal vor und marschiere los. Das macht der Luka Sirch auch meistens dann, Luckenwalde-Spiel mal ausgeklammert, wenn wir in Umschaltbewegung sind. Ja, wenn wir einen Ball erobern, dann marschiert er los, wenn der Gegner also nicht geordnet ist. Ist der Gegner geordnet und hat enge Abstände zueinander, dann wird es auch für ihn nicht so leicht. Also es ist nicht so, wir stellen jetzt Luka Sirch einfach auf die 10 oder auf die 8 ins zentrale Mittelfeld, geben ihm den Ball und dann wird es schon irgendwie funktionieren. Da kommen schon mehrere Komponenten zusammen.
Also keine Lösung.
Okay. Ganz zu schweigen davon, dass da hier Push- und Pull-Faktoren, brauchst du jemanden, der ihn hinten ersetzt. Also Schütt und Sirk zum Beispiel, klar, wir haben einen Innenverteidiger, können da spielen. Nico Rieger spielt überhaupt keine Rolle momentan. Das wurde ja auch schon irgendwo in der Zeitung stand, dass warum das so ist. Also wäre ja auch eine Möglichkeit, ihn mit einzubinden, so rein von der Theorie her, ist er auch ein Innenverteidiger, glaube ich. Genau, aber das muss dann wiederum da hinten auch passen. Reicht ja nicht, wenn du Sirch vorne hast, dann schießt du 2 Tore, kassierst aber 3.
Welcher Mannschaftsteil oder aus welchem Mannschaftsteil müsste mehr kommen, um vorne erfolgreicher zu spielen? Oder ist es einfach nur, weil vorne nicht erfolgreich gespielt wird, ist es eben so?
Ich bin da ganz bei unserem Trainer, der gesagt hat, wir dürfen nicht über die Gegentore reden, wir müssen über die Tore reden. Also das letzte Tor, was wir erzielt haben, war Luka Sirch gegen den BFC. In Chemnitz sind wir torlos gewesen. In Babelsberg haben wir, glaube ich, Farid ein Tor gemacht. Davor gegen Greifswald kein Tor gemacht. Und wenn du alleine an diese Chancen in Babelsberg denkst, wo wir zig Chancen hatten nach der Pause, um ein Tor zu machen und keine machen, dann bin ich ganz bei unserem Trainer, der sagt, okay, es ist auch einfach ein Problem, dass wir vorne keine Tore machen. Und das Ding ist nämlich, wenn du als Abwehrspieler weißt, okay, wir machen vorne unsere Tore, dann gibt dir das einfach ein besseres Gefühl. Das spielt jetzt keiner einen absichtlichen Fehlpass, der verliert jetzt keinen absichtlichen Zweikampf. Aber es ist schon was, wenn du weißt, okay, ich darf hier heute keinen Fehler machen, weil wenn wir ein Tor kassieren, wird es unglaublich schwer, weil wir auf jeden Fall, weil wir Probleme haben, momentan Tore zu erzielen. Also deswegen ist es für mich, diese Frage der eigenen Tore ist für mich entscheidend. Die Gegentore mit unserer Abwehr, ja, fand ich jetzt, in Babelsberg war es natürlich nicht so der Hit, aber gegen BFC kassieren wir ein Gegentor aus dem Konter, gegen Greifswald kassieren wir nur ein Tor und jetzt in Luckenwalde haben wir schon drüber geredet, das waren ja wirklich zwei Tore, die so auf jeden Fall nicht nochmal fallen, schon gar nicht im Paket. Deswegen denke ich, in der Defensivarbeit haben wir uns grundsätzlich einigermaßen stabilisiert. Ja, aber es fehlt eben an der Offensive.
In Meuselwitz erste Halbzeit, also besser kann man die Saison, glaube ich, gar nicht beschreiben. Die erste Halbzeit, 2-0 Führung, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, dann kommt eine Mannschaft raus, die sagt, wir haben jetzt irgendwas getrunken in der Halbzeitpause und jetzt spielen wir mal was ganz anderes. Da ist dann mit mal so ab dem Zeitpunkt nicht nachvollziehbar, warum sowas passiert. Wir werden es auch nie erfahren, warum es passiert. Aber ist es denn jetzt für einen Experten nach 4 Spielen nicht zu erkennen, woran es denn liegt und dass man das oder wie man es umstellen könnte? Und gleich noch die Frage dran, kann man denn vorne im Sturm links und rechts außen kann und müsste man da was ändern, um die Spielweise zu verändern? Oder müsste man auch mal sagen, Jamal ist von der Rolle, den müssen wir jetzt erstmal ja vom Platz nehmen, der braucht, was er sicher braucht. Oder sagt man, nee, wir lassen es alles so, wie es ist und irgendwann kommt schon der Punkt, dann funktioniert das wieder.
Tja, wenn das so einfach wäre, würde es keine Trainerentlassung geben. Ja, wenn du wüsstest, okay, Krise XY, dann ziehen wir Rezept da das und das Rezept raus und los geht's. Ich glaube, und da bin ich ganz bei, ich glaube, André Schmidt hat es geschrieben, wir haben einfach zu wenig, im Moment zu wenig Konkurrenzkampf im gesamten Team. Das liegt an Verletzungen zum Beispiel. Und dann ist es halt keine gegenseitig befruchtende Situation. Also wenn du jetzt, nehmen wir mal das Beispiel Ricardo Grimm. Ja, der hat jetzt die letzten 2-3 Wochen nicht die Sterne vom Himmel gespielt, ja, wie er es vielleicht zur Endphase der letzten Saison gemacht hat. Ja. Ist nicht der Faktor. Und jetzt hast du vielleicht das Bedürfnis als Fan oder als Trainer, sage, okay, Ricardo ist nicht so gut drauf, nehmen wir runter, bringen wir jemand anders. Ja, wen willst du denn bringen? Hast du Mert Aslan, den hast du jetzt gebracht gegen Luckenwalde, der hatte ein bisschen Probleme gehabt, sich reinzufinden. Aber das ist sozusagen der Einzige auf dieser Position, den du bringen kannst aus meiner Sicht. So, dasselbe ist, was dasselbe trifft zu für die Außenbahnspieler. Atilgan und Dombrova, beide glücklos im Moment. Atilgan schon mit Babelsberg, Atilgan auch mit der größten Chance für uns in Chemnitz. Solche Phasen hast du als Spieler, das ist auch vollkommen normal. Das macht auch Ossi garantiert nicht absichtlich. Das hat auch mit Glück zu tun, es hat auch mit eigener Verfassung zu tun, mit Selbstvertrauen und so. So, jetzt hast du aber Okbidi und Adigo als Außenbahnspieler verletzt. Also hast du auch dort keinen Konkurrenzkampf. Und natürlich könntest du jetzt sagen, du lässt Ziane weg und bringst dafür Siakam oder Weigel. Aber muss ich sagen, den eigenen Kapitän, also an dem hältst du ewig fest. Muss ich sagen, da wird es doch. Und ich sage, Jamal Ziane ist nicht von der Rolle. Ich bin immer noch der Meinung, Jamal Ziane kriegt einfach viel zu wenig verwertbare Bälle. Viel, viel, viel zu wenig. Weiß nicht, was er für eine Torschussstatistik hat in den letzten 5 Spielen, aber ich sage mal, ich habe Babelsberg komplett gesehen, ich habe Chemnitz komplett gesehen, ich habe Luckenwalde komplett gesehen. Wenn der insgesamt in allen 3 Spielen auf 5 Torabschlüsse gekommen ist, dann ist es schon 4, würde ich sagen.
Woran liegt das
genau? Das ist einfach, na, er kriegt halt, habe ich ja gerade gesagt, die Außenbahnspieler, Atilgan und Dombrova sind auch gerade nicht in der allerbesten Verfassung, Ricardo nicht in der allerbesten Verfassung und Jamal Ziane steht ganz vorne im Zentrum. Er kann sich jetzt nicht den Ball wie Luka Sürich quasi selber vorlegen. Er ist auf Service angewiesen und wenn der Service nicht kommt, dann bist du das ärmste Schwein da vorne. Ich habe bei Facebook gelesen, sollte man nicht tun, aber bei Facebook gelesen, ja, die Zeit von Ziane ist vorbei und so. Ich muss sagen, also da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Der Mann ist 31 und der wird uns auf jeden Fall noch 2-3 Jahre super, super helfen und sein Ding machen, aber er braucht einfach Hilfe. Und da ist meine Frage, du hast ja Thorsten Kracht vor 2 Wochen gefragt, glaube ich, zum Thema Kader. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, diese Spielserie oder diese Serie momentan lässt mich dann eben doch an der aktuellen Zusammensetzung des Kaders zweifeln. Ich sage, wir haben die letzten Jahre viel Glück gehabt, da sind viele Neuzugänge im Prinzip direkt eingeschlagen, haben ihr Ding gemacht oder einmal hatte sie dann nach 3-4 Wochen oder 2 Monaten, zum Beispiel Ricardo zum Beispiel, hat am Anfang gar nicht gespielt, hat dann aber gespielt und sofort sozusagen einen festen Platz erobert. Da hat man eben viel Glück und dieses Jahr ist es vielleicht so, dass wir auf der einen oder anderen Position ein bisschen Pech haben, was Verletzungen angeht. Ja, Lukas Wilton zum Beispiel als Führungsspieler fällt aus. Jetzt haben wir Adigo, der aus meiner Sicht gut in die Saison gestartet ist, fällt aus und andere Spieler, die vielleicht da sind, haben vielleicht noch nicht das Format. So wie es letztes Jahr eben mit Ricardo war, der wurde eben am Anfang der Saison auch nicht in dem Sinne gebraucht, weil es so lief. Der konnte dann dazukommen, als er gebraucht wurde, als die Zeit reif war für eine Chance. Und das ist scheinbar dieses Jahr eben nicht so zu sein, dass wir dass wir die Zeit haben, Neuzugänge so aufzubauen, einzubauen, bis wir sie 100%ig, 110%ig bringen können und wissen, es passt. sozusagen.
Also wenn jetzt, wie von vielen ja gefordert, ein neuer Trainer kommen würde, hat er ja das gleiche Problem und hat noch den Nachteil, dass er die Mannschaft erstmal kennenlernen muss. Das heißt also, wir haben jetzt nur eine Chance, dass alles gut wird, indem zwei, drei Spieler sich finden zu ihrer Form und bis dahin abwarten und...
Naja, also ich finde ja diese Trainerdiskussion, ja, ich kann das auch verstehen. Ich habe auch am Freitag wieder ins Kissen gebissen und dachte mir, im Himmels Willen, was ist es einfach zurzeit enttäuschend? Nehmen wir mal das Beispiel Union Berlin. Ja, die haben jetzt 3 Jahre lang oder 4, ich glaube 2019 sind sie aufgestiegen, genau, 4 Jahre lang am obersten Limit gespielt, jedes Jahr. Jetzt haben die in der Saison, ich werde gleich mal nachgucken, gestern wieder unglücklich Champions League verloren bei Real Madrid, unglücklich Champions League verloren. Klar, die Vokabeln sind jetzt keine Vokabeln, die dem Lok-Fan normalerweise leicht über die Lippen gehen, ja, mit Thema Champions League zum Beispiel. Ich will bloß mal in der Bundesliga gucken. Die haben nach 6 Spielen 6 Punkte, haben, wenn ich es jetzt richtig sehe, warte, lass mich mal zählen, seit Saisonbeginn in der Bundesliga 2 Siege, und seitdem sind sie sieglos. Und zwar sind sie sieglos seit dem 26. August. Das ist das Wochenende, als wir, warte, das war nach dem Jena-Spiel, gegen wen haben wir da zu Hause gespielt? Ach, gegen Greifswald, würde ich sagen. Greifswald, Babelsberg, Chemnitz, genau. So, also im Prinzip komplett gleiche Situation. Die haben 6 Punkte, die haben gegen Mainz gewonnen, gegen Darmstadt. Wie wir jetzt wissen, ist das nicht gerade der Standard, der Bundesliga-Standard gewesen am Anfang der Saison. Die kommen jetzt vielleicht beide. So, aber keiner diskutiert bei Union Berlin über Urs Fischer. Keiner. Ja, obwohl wir müssen es immer in Relation setzen, aber wenn wir immer davon ausgehen, der Sefzog hat nicht den größten Geldspeicher in der Regionalliga und hat dafür relativ viel draus gemacht aus dem Geld. Mit Almedin Chiva ist wie oft jetzt 2-mal Landespokalsieger gewesen, ist 4. gewesen, davor 4. und davor 6. glaube ich. Und es wird sofort im Prinzip über den Trainer diskutiert und den anderen Verein, Stichwort Union Berlin, die haben den ganzen September kein Spiel gewonnen, nicht mal einen Punkt haben die geholt und die haben in dem ganzen September wie viele Tore geschossen, wettbewerbsübergreifend? Genau 1. In Wolfsburg. Ja, also gibt schon eine gewisse Parallele. Und das muss ich sagen, das stört mich ein bisschen, dass zu schnell immer über den Trainer gesprochen wird. Gerade Almedin ist ja ohnehin bei manchen jetzt nicht so beliebt. Aber sind wir mal realistisch, das hat ja auch, wiederum muss ich wieder auf die Medien verweisen, ich denke auch André Schmidt, sind wir realistisch. Du trennst dich von Almedin Chiva. Das heißt, du brauchst einen neuen Sportdirektor und du brauchst einen neuen Trainer, während du den alten Sportdirektor und den alten Trainer noch bezahlst. So, wo du schon mal dankbar bist, dass es einen gibt, der beide Positionen für nicht das doppelte Gehalt macht, wie wenn das 2 Einzelpersonen machen würden, sondern eben für weniger. So, dann brauchst du einen neuen Trainer, der genau weiß, ich habe im Prinzip jetzt 2 Monate, 3 Monate mit diesem Kader bis zur Winterpause, muss ich arbeiten mit den Gegebenheiten so, wie sie sind, habe dann erst die Möglichkeit, Spieler dazu zu holen, es sei denn, sind vereinslos. Und die Spieler, die ich dann dazu holen könnte, kosten ja auch bloß wieder Geld. Und am Ende ist es ja so, die Saison ist im Prinzip jetzt schon relativ klar oder es ist im Moment schon abzusehen, dass wir wahrscheinlich nicht die Mannschaft sein, die aufsteigen werden. Es kann alles möglich sein, vielleicht starten wir jetzt auch eine Siegesserie, sicherlich möglich. Aber da ist halt die Frage, warum solltest du auch als Verein mit einem Sportdirektor und einem entlassenen Sportdirektor und einem entlassenen Trainer auf der Gehaltsliste mit einem neuen Trainer und ich sage mal, du bist Platz 10, es steigt einer ab dieses Jahr. Wenn der HFC absteigen sollte, sind es 2. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du absteigst, ist sehr, sehr gering. Warum solltest du in der Winterpause auf Platz 10 mit vielleicht 20 Punkten neue Spieler holen? Ergibt ja eigentlich keinen Sinn. Kannst du dir ersparen.
Warte, dann sagt der Thorsten Kracht bei uns, wir können das nicht vor uns ewig herschieben, auch nicht, was die Sponsoren angeht. Irgendwann müssen wir ja aufsteigen. Also was heißt müssen, ja, sollten wir aufsteigen.
Ja, klar.
Und jetzt hast du natürlich die Situation, dass es dieses Jahr keine Relegation gibt. Wir starten bis Meuselwitz, da sagt ja jeder, ja. Und wenn man Meuselwitz die 3 Punkte geholt hätte, wären wir, glaube ich, Tabellenerster gewesen an dem Wochenende. Und dann ist natürlich die Erwartungshaltung auf der einen Seite vom Verein, von den Fans, heißt es immer, Aufstieg, wir werden aufsteigen, wir müssen irgendwann aufsteigen. Und Alme sagt, klipp und klar, eigentlich Utopie, eigentlich gar nicht machbar. So. Ja. Und jetzt haben wir da die eine Seite, die sagt, naja, eigentlich nicht machbar, ja, aber ja, wir müssen aber. Und die andere Seite sagt, ja, wir müssen, wir können aber nicht. Müssen wir vielleicht mal irgendwann sagen, oder können wir überhaupt sagen, irgendwann, dann sind wir eben eine Regionalligamannschaft und fühlen uns da wohl und das war's dann? Oder kommt noch irgendjemand mit dem Zauberstab her und sagt, jawohl, hier habt ihr noch Geld für, ich weiß nicht, einen Kader?
Tja, wenn ich jetzt mal an meine Studienzeit zurückdenke, da war auch klar, ich muss das Latinum bestehen, obwohl ich relativ wenig Ahnung von Latein hatte, weißt du? Aber alle haben gesagt, du musst das Latinum bestehen, weil du sonst dein Studium nicht fortsetzen kannst. So, und da habe ich die Ausgangssituation, ich kann das Studium nur fortsetzen, wenn ich das Latinum schaffe, bin aber in meinen geistigen Fähigkeiten, das Latein an sich zu durchdenken, beschränkt. Ja, so. Und das übertrage ich jetzt mal auf den 1. FC Lok. Klar müssen wir irgendwann mal in die 3. Liga.
Ja, was ist denn irgendwann? Ja,
aber wie soll es denn gehen?
Was ist denn aber irgendwann? Und wie kommen wir denn zu irgendwann zu dem Punkt? Wie gibt es mal mehr Geld noch? Oder?
Genau, das müsste eigentlich, die logische Konsequenz ist doch, wir wollen eine Liga höher spielen. Dafür brauchen wir eine Summe XY. Und ich bin mir sicher, daran wird im Verein gearbeitet. So, aber nun sind wir auch nicht die einzigen auf der Welt, die nach Sponsorengeldern schauen. Und wir haben gewisse Standortnachteile, Stichwort Stadion. Ja, das ist mit der Tradition alles schön und gut. Und mit der Fankurve, wenn die herangeholt werden würde, vielleicht auch nicht schlecht. Aber ich gucke nach Halle zum Beispiel, was die von Stadion haben. Ich gucke nach Zwickau. Ich gucke nach Jena. Ich gucke nach Erfurt. Und da ist das Pune-Blache-Stadion einfach vom Komfort her und der Attraktivität für Sponsoren und auch die Flächen, die du für Sponsoren frei machen kannst, halt nachteilig. Sag ich mal. Und das ist schon mal ein Punkt. Und da gibt es viele, viele andere Punkte. Stichwort Image. Das hat sich sicherlich deutlich gebessert. Und wenn wir sehen, was wir für Leute im Wirtschaftsrat haben und für ein Netzwerk wir haben, ist das sicherlich auf jeden Fall deutlich besser als noch vor 5 oder vor 10 Jahren. Aber eben auch nicht so, dass uns jetzt wie, sagen wir, Union Berlin, SC Freiburg oder so die Herzen zufliegen. Ja, und alle hier Schlange stehen und sagen, hey, 1. FC Lok, ich habe hier 1 Million angespart mit meiner Firma und ich muss das jetzt mal noch investieren, weil XYZ oder ich will es investieren. Ist ja alles komplex. Also nur von wir müssen entsteht ja nicht, wir können. Sondern es ist ein harter Weg, es ist Kernarbeit, Stück für Stück, Schritt für Schritt. Und nur weil dieses Jahr eben keine Relegation oder Aufstiegsspiele gespielt werden, heißt es ja nicht, wir haben auf einmal einen vollen Geldsack. Ich kann das verstehen. Natürlich wäre es schön gewesen, dieses Jahr dort als Erster durchzuspazieren in die 3. Liga. Die Chance gibt es eben nur alle 3 Jahre im Moment. Aber muss man realistisch sein? Nur weil jetzt die schönste Frau in der ganzen Stadt keinen Freund hat, wird sie sich trotzdem nicht automatisch in mich verlieben. Ja, so einfach ist das. Es tut mir leid, auch für alle anderen, wenn ich das jetzt so sage mit der Frau, aber es gehört eben mehr dazu. So bitter wie das ist, auch da können wir auch dreimal sagen, wir sind der 1. FC Lok und das muss doch, na klar sind wir der 1. FC Lok und wir spielen aber in der Liga, da gibt es Truppen, die sagen, wir sind der FC Energie Cottbus oder wir sind der BFC Dynamo oder wir sind der FC Carl Zeiss Jena oder wir sind der FC Rot-Weiß Erfurt oder wir sind die BSG Chemie oder was haben wir noch, wir sind der FSV Zwickau. Ja, aber das ist dein Name und von dem kannst du dir jetzt nicht automatisch was kaufen.
Ich habe für mich selber hinterfragt, nach der Saison, als wir die Relegation nicht geschafft haben.
Aufstiegsspieler? Da wird der stellvertretende Chefredakteur fuchtig, wenn du es falsch sagst.
Aufstiegsspieler? Ja, nicht, dass ich eine Abmahnung kriege schon wieder. Also.
Na, aber es wäre nicht der Erste.
Aber hoffentlich nicht der Letzte, das ist entscheidend. Da war danach die Saison, fing an mit, wir wissen ja gar nicht, ob wir überhaupt einen Kader haben. Es gab einen neuen Trainer, ja. Es gab einen und wir haben gesagt, na, vielleicht muss er der Busfahrer mitspielen, weil so richtig wissen wir ja gar nicht, was passiert da.
Oder du vielleicht.
Oder ich, was wäre noch von Vorteil für beide gewesen. Der Hauptsponsor hatte sich zurückgezogen, teilweise. Ja. Und es hieß, wie gesagt, na, mal sehen, vielleicht kriegen wir 11 Mal noch einen Platz. Und in der Saison spielen wir und dann überraschen wir alle und uns selber auch und sagen zum Schluss, wir hätten ja beinahe den Aufstieg geschafft, beinahe, oder die Relegation oder die Aufstieg. Spielen die Westen, ja. Und da habe auch ich mir gesagt, ja, wieso hat das nicht geklappt und radadadada. Ich habe nicht mehr darüber nachgedacht, dass wir überhaupt gespielt haben und dass wir überhaupt so weit gekommen sind, sondern ich habe dann auch gesagt, ach Mensch, hätte das nicht klappen können mit dem Aufstieg danach und so, dass man vielleicht mal sich selber, also mir ging das so sagen muss, der Mensch, die Voraussetzungen, mit der wir in die Saison gegangen sind, mit dem Ergebnis, was dann dabei rausgekommen ist, da müsste man sich doch eher freuen, dass es überhaupt so passiert ist und nicht sagen, hätte man. Aber das ist wahrscheinlich einem Fußballfan gar nicht, ja, beizubringen, sowas, so eine Denkweise.
Naja, ja, der Fußballfan träumt ja natürlich auch und jeder von uns träumt, natürlich will ich auch mal nach Essen fahren oder im Pflichtspiel spielen bei 1860 oder. Aber nehmen wir einfach mal die Saison 1920, ja, da haben wir es trotz eines Trainerwechsels geschafft und trotz das finde ich übrigens ganz niedlich, dass im Internet die Rückkehr von Björn Joppe gefordert wird, trotz dass es zwischen Mannschaft und Trainer nicht funktioniert hat und mit Wolfgang Wolf ein neuer Trainer kam im Oktober, haben wir das geschafft und mit wie viel Spielglück auch. Also man denke mal 0-2 gegen Energie Cottbus noch in 3-2 gedreht, 4-3 gewonnen gegen Nordhausen. Wir haben gerade so ein Arbeitssieg gegen Babelsberg beim ersten Spiel von Wolfgang Wolf geholt, 1-0. Wir haben im letzten Spiel vor der Saisonunterbrechung gegen Meuselwitz haben wir in der 90. Minute noch Elfmeter bekommen, haben 3-2, das 3-2 gemacht, danach 4-2. Wir haben in Cottbus nach 2-0 Führung zum Glück in der letzten Minute nicht verloren, als Fabian Guderitz übrigens der Ball schon wieder aus den Händen gesprungen war, weil der Schiedsrichter einen Foul hatte, erkannt hatte, Schiedsrichterassistent und. Also da kommt ja auch einiges zusammen. Es gibt keine Mannschaft, die ohne Glück und ohne Zusammenkommen vieler Umstände dort Erster wird. Und für uns war es eben in diesem Jahr dran. Da haben wir auch, glaube ich, zweiten Spieltag bei Viktoria Berlin gespielt. Das müssen wir ganz klar verlieren und wir gewinnen es 2-0. Ich weiß nicht, Viktoria trifft alles, nur nicht das Tor. Und wir haben zwei Chancen und gewinnen dort 2-0 noch unter Joppe. Also auch das gehört mit dazu, dass du dieses Glück hast. Und das hast du diese Saison einfach nur in Jena gehabt. Ja, und vielleicht Abstrich in Altklinike, dieses Spielglück. Und ich sage, es ist einfach auch ein Prozess, der über eine längere Zeit eben läuft. Diese Mannschaft, die damals Erster geworden ist, ist eine Mannschaft, die ein Jahr vorher im Groben zusammengestellt wurde. Da hat man gesehen, nach 8 Spieltagen wurde Heiko Scholz verabschiedet, weil es eben da noch nicht so lief, wie sich alle erhofft haben. Und das zweite Jahr hat das eben alles gut ineinander gegriffen, sinnvoll verstärkt. Und nach diesem Sachsen-Pokalfinale dieses Jahr im Sommer hatten ja alle gehofft, das ist diese Mannschaft, die könnte uns nächstes Jahr irgendwie nach oben führen. Aber trotzdem haben wir wieder, glaube ich, 10 Neuzugänge und 7 oder 8 Abgänge, warum auch immer die Abgänge zustande kamen, aber nehmen wir mal Erik Fufak, der einfach in die dritte Liga nach Essen geht, ja, ist doch klar, als junger Spieler, da gibt es vielleicht auch einen Taler mehr zu verdienen und du spielst dritte Liga, da wollen wir ja als Fans auch hin, warum sollte er es nicht dürfen, ja, so ein Stichwort, ja, Okbidi noch verletzt und so weiter, plus, was du auch nicht vergessen darfst, ist eben, was du schon sagtest, mit dem Hauptsponsor ETL, der uns 2020 verlassen hat, das sind finanzielle Welten gewesen, die uns heute von damals trennen, das darf man eben auch nicht vergessen, wenn ETL noch da wäre, denke ich, wären wir auf einem deutlich besseren Weg.
Gut. Wir haben die Lösung nicht, werden sie auch nicht finden. Und kommen wir jetzt zum...
Du wolltest doch was mit Markieren und Decken irgendwas.
Ja, das mache ich. Ich wollte nochmal bei der Sendung bleiben mit dem Thorsten Kracht Interview.
Ja.
Würde das heute genau nochmal so stattfinden wie vor 3 Wochen?
Ja, denke ich schon. Also ich glaube...
Ich stelle dir die Frage anders. Hattest du während des Interviews den Eindruck an irgendeiner Stelle, dass Thorsten Kracht irgendwas gesagt hat, was er nicht sagen wollte?
Nein, keinesfalls. Dafür ist Thorsten Kracht Profi. Ich glaube, die Trainer und Präsident haben einander vorbeigeredet. Thorsten hat ja gesagt, die Mannschaft kam nicht ans Leistungsmaximum und Alma hat es verwechselt mit Einsatzmaximum. Und das hat der Thorsten nicht gemeint. Es ging ihm darum, dass nicht alle ihr Leistungsvermögen ausschöpfen. Es ging nicht darum, dass nicht alle kämpfen und Leidenschaft zeigen und so. Und ich glaube, das war einfach ein Missverständnis zwischen den beiden.
Ist das ausgeräumt?
Das weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe sehr im Sinne und Wohle des Vereins, dass das ausgeräumt ist, weil das natürlich auch für den ersten FC nach außen hin, für die Außenwirkung ein bisschen problematisch war, tatsächlich. Eine Sache, die wir über die vielen, vielen Jahre so nicht hatten, auch eine Situation, die wir so nicht kannten, neben dieser enttäuschenden Phase, dass es da öffentlich ausgetragenen Zwist gibt. Das hat uns sicher auch nicht geholfen. Ja, aber ich glaube, unterm Strich ist es ein Missverständnis gewesen.
Hat Alme noch Lust, Trainer bei Lok Leipzig zu sein?
Das weiß ich nicht. Ich denke schon. Also, wenn du jetzt keine Lust mehr hast, Trainer zu sein, dann muss es dir aber arg, arg schlecht gehen mit dem, was du hier tust und was du mit deiner Mannschaft jeden Tag erlebst. Ich denke schon, dass er noch Lust hat.
Ich meine jetzt auch nicht, ob er Lust und Spaß mit der Mannschaft hat. Ich meine vom Umfeld, ja.
Tja, siehst du, das beantworte ich dir gleich, weil ich noch sagen wollte, also wenn der Thorsten Kracht jetzt zu uns gekommen wäre in einem Podcast und hätte gesagt, ne, ist doch alles super, läuft doch alles prima, ich kann meinem Trainer keinen Vorwurf machen, dann hätten ja auch alle mit dem Kopf geschüttelt. Es ist seine Aufgabe als Präsident, auch im, sag ich mal, was wir vorhin hatten, im Namen der Sponsoren und im Namen aller der, die große Erwartungen haben an Mannschaft und Saison, einfach mal zu sagen, okay, wir sind alle enttäuscht. Und zu sagen, okay, ich wünsche mir das, Er ist als Präsident natürlich derjenige, der neben der Mitgliederversammlung hier das höchste Amt bekleidet und dem das Recht dafür zusteht. Und ich finde, wir wurden kritisiert dafür, dass wir alles zu weich gespült darstellen. Dann holen wir Thorsten Kracht, dann wird Klartext geredet in der Sendung. Dann werden wir kritisiert, wir hätten Thorsten Kracht nie einladen sollen. Also da müssen wir uns auch mal entscheiden. Ja, das ist wie, wenn ich in der Schule mir Feedback am Ende des Schuljahres einhole und manche sagen, wir könnten mehr Gruppenarbeit machen und die anderen sagen, bloß nicht noch mehr Gruppenarbeit, es reicht.
Ja, also, aber wenn wir jetzt den Thorsten Kracht einladen, erstmal können wir es auf die Redaktion schieben, Punkt 1. Wenn es ein voller Erfolg und mit 100%iger Zustimmung ist, waren wir es selber. Das ist ja ein ganz einfaches Mittel, was wir da haben. Es sei denn, Matthias ändert mal irgendwann das Mikrofon und sagt, hört mal zu, jetzt reicht, jetzt erkläre ich mal, wie das wirklich läuft hier. Und wir hätten natürlich, jetzt haben viele gefordert, wir sollten jetzt mal... Was heißt viele? Es waren 4 oder 5 Mails, nicht viele. Die gesagt haben, fairerweise müssten wir jetzt den Trainer mal einladen. Aber das wiederum sieht dann so aus, als wenn wir jetzt hier irgendwie einen Zweikampf ausgerufen hätten. Und was soll man denn jetzt fragen? Na, wie fandest du denn Podcast?
Richtig.
Oder
Genau.
Wir haben sich
also einen Trainer haben wir oft genug. Der Trainer hätte ja auch sich bei uns melden können, wenn er jetzt das Bedürfnis gehabt hätte. Aber du hast schon recht, es führt dazu nichts. Also, was soll er denn sagen?
Wir haben noch eine Frage an dich, an den Experten. Ich habe die E-Mail irgendwie verschlammt, hatte mir aber so eine Notiz gemacht und da ging es darum, dass du im Spiel, in der Spielanalyse erklärst, einen Spieler der gegnerischen Mannschaft, welches Spiel war es?
Chemnitz.
Er läuft von links in den Strafraum, Richtung Strafraum, kommt dann zum Passen und da sagst du, dann muss der Verteidiger, also unserer, den angreifenden Spieler stellen oder markieren. Und da war die Frage, was meinst du mit stellen oder markieren, ob du das mal erklären kannst?
Früher hat man decken gesagt, also um es ganz kurz zu machen. Ich will mir gerade die Szene nochmal aufrufen, Leipzig. Es ging einfach darum, dass da jemand in den Strafraum lief. Also markieren bedeutet, kommt vom Englischen to mark. Someone bedeutet im Prinzip jemanden decken. Und es gibt so ein Prinzip im Fußball, ich würde mich sehr wundern, wenn das in unserer Mannschaft nicht so ist. Das ist eigentlich jeder Mannschaft so. Das heißt, je näher, desto enger. Das heißt, je näher du am eigenen Tor verteidigst, desto enger musst du am Gegenspieler sein. Und ich sage mal, viel enger als dort, viel näher am Tor als dort, konntest du ja fast nicht sein. So, ich gucke jetzt nochmal. Jetzt habe ich hier das Tor mir aufgerufen. So, es war ja nach einer Ecke. Ecke wird abgewehrt von Janis Held am ersten Pfosten. So, und dann läuft im Rücken von Attilgan ein Spieler in den Strafraum, das ist der Torschütze. Und Tobi Dombrova, der im Rückraum war, hat ihn nicht auf dem Schirm sozusagen und hätte dort ihn decken müssen. Früher der Trainer hat vorher gesagt, ihr macht Manndecker, du hast die Nummer 11, du hast die Nummer 9, ihr deckt den und wenn er aufs Klo geht, da geht er mit. Ja, und ich glaube, es war Dombrova, er hätte sozusagen in der Situation, weil Held läuft den Eckballschützen an, Attilgan hat ihn in den zweiten Spieler. Die zwei können es also nicht sein, es muss also Dombrova sein, der dort den Spieler markiert eben, ja, deckt.
Hoffe ich, dass die Frage damit beantwortet ist. Ist dir noch ein Spieler eingefallen von Lok, der in der Bundesliga gespielt hat, den wir vergessen haben?
René Adler hast du schon genannt, ne?
Naja,
gut, alle, die halt aufgestiegen sind dann, ja. Uwe Trommer, Matthias Lindner.
Ja, nee, eigentlich alle, die. Nee, das meinte ich ja nicht. Ich meine ja auch so, also Bernd Hopsch, der
Clemens Fritz.
Genau, ja. Also die auch bei anderen Vereinen dann meinetwegen gespielt haben, aber die eben aus dem Osten kamen, in dem speziellen Fall eben von Lok Leipzig kamen und eben die Würdigung da mal komplett hinten runtergefallen ist bei 60 Jahre Bundesliga der Gala.
Ja, wenn man sich das auch mal überlegt, also kann man auch nur mit dem Kopf schütteln, muss ich sagen.
Und wenn man dann. Kirsten nimmt, der Torschütze des Jahrzehnts war, ja, und ja, dann fragt man sich schon, wie kann das denn zufällig alles hinten runterfallen? Ich bleibe immer noch dabei, ich weiß nicht mehr, wer die Quelle war. Es gab mal eine Aussage, dass die DDR-Nationalmannschaft, wenn sie die noch gegeben hätte nach der Wende bei der WM, mit den Spielern, die sie damals hatten, wahrscheinlich ein ganz großer Favorit gewesen wären auf den Titel, wenn nicht damals Toni Gerbers Polster,
Dreierpack,
weil die österreichischen Fans auf ihn wütend waren und erst den zeigen wollte. Also gibt es ja viele, oder es gab den Experten, ich weiß nicht mehr, wer es war, der gesagt hat, die Mannschaft damals, die DDR-Mannschaft, wenn du sie aufzählst nochmal, wer da gespielt hat, die sind ja irgendwie alle dann irgendwo ganz groß untergekommen. Und dass das alles hinten runterfällt bei 60 Jahren der Bundesliga, schon merkwürdig.
Ja, warte mal, ich will mal kurz gucken hier. Wir haben ja einen Tag der Deutschen Einheit gestern gehabt, der sogenannten Einheit, wie manche auch sagen. Wenn wir kurz die Aufstellung aufrufen. Also im Tor Dirk Heine, dann Döschner, Krehr, Lindner, Schössler, Stahmann, Sammer, Steinmann, Stübner, Kirsten, Thom, Trainer Eduard Geier eingewechselt. Doll für Döschner und Weidemann für Sommer. Eieiei, Weidemann, den haben sie immer ausgepfiffen im Placher Stadion. Ich wusste ewig nicht warum, aber dann wurde mir erklärt, er wurde ausgepfiffen, weil er mal ein Jahr bei Lok gespielt hat, aber dort nie in Erscheinung getreten ist, wegen einer Verletzung. Also alleine Rico Steinmann, ja, später, glaube ich, beim 1. FC Köln in der Bundesliga. Thomas Doll, brauchen wir nicht drüber reden. Ronald Krehr ist sicherlich 1989 schon ein bisschen älter gewesen, aber dennoch noch ein solider Verteidiger. Dann Matthias Linden als junges Abwehrtalent, Detlef Schössler, Dirk Stahmann, Sammer, später dann, wissen wir alle, Nationalspieler Ulf Kirsten hat 100 Länderspiele, 49 für die DDR, 51 für den DFB oder andersrum. Thom, übrigens der erste DFB-Torschütze, der aus dem Osten kam, gegen die Schweiz am 22. Dezember 1990 in Stuttgart damals. Ganz komisch, dass sie da vor Weihnachten noch ein Länderspiel gemacht haben. Wurde eingewechselt, Eckball, Tor, Andreas Thom. Also von der Qualität her würde ich sagen, hätten die Vorrunde sicherlich überstanden. Ja, genau.
Das ist unser Beitrag zum Tag der Deutschen Einheit. Viele Grüße nach Frankfurt.
Nee, ich möchte gerne, ich würde gerne noch Frank-Walter Steinmeier zitieren, der gestern sagte in einem Interview, viele Ostdeutsche haben das Gefühl, dass sie nicht gehört und nicht gesehen werden. Die ostdeutschen Geschichten müssen mehr Teil unserer gemeinsamen Geschichte werden. Und damit schönen Gruß an die Organisatoren von 60 Jahre Bundesliga, weil besser kannst du es eigentlich nicht sagen. Ist auch, muss man darauf achten, wenn es um Fußballgeschichte geht, um Popgeschichte, andere Bereiche der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert, sagen wir nach dem Zweiten Weltkrieg. Es kommt keine DDR-Geschichte vor, sie kommt einfach nicht vor. Ja, Statistiken zum Beispiel, Elf Freunde, so, die bemühen sich so ein bisschen, aber auch da, denke ich, geht noch mehr Hinweis auf DDR-Geschichte und das ist wirklich bemerkenswert schlecht in vielen Bereichen, wie wenig da über die DDR geredet wird.
Und dann einmal im Jahr sitzen die dann in irgendeiner Kongresshalle, hören sich klassische Musik an, die einen spielen, die anderen schlafen und das ist dann der Tag der Deutschen Einheit und man stellt immer wieder das Gleiche fest. Der Professor, unser Professor Sörenberg hat mir geschrieben, ein Artikel, dass glaube ich 1,5% der besetzten Professorenstellen in Deutschland nur von Ostdeutschen besetzt werden, ja. Dass diese Zahlen nicht rückläufig sind, auch nicht in der Wirtschaft und auch nicht bei Verwaltung und beim Fernsehen, sondern dass es eher noch zunimmt. Und man feiert immer wieder, wir haben doch jetzt, die Sterblichkeit ist auf demselben Niveau und die Renten. Und das ist aber schon ein Riesenerfolg nach 33 Jahren. Und
ja, auf jeden Fall.
Das redet man sich dann am Tag der Deutschen Einheit schön und feiert irgendwelche, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll. Ich habe immer den Eindruck, dass es der Volkstrauertag, den ich gerade eingeschaltet habe, wenn ich das sehe, hat mit Feierlichkeit noch nicht viel zu tun. Aber so ist es halt.
Man muss sich mal vorstellen, also erstens möchte ich auf Dirk Oschmann verweisen, den Literaturprofessor aus Leipzig, mit seinem Buch Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, ein herausragendes Buch zu dieser Debatte. Man muss sich mal vorstellen, 33 Jahre nach der Wende, es wäre so, als wenn wir jetzt von 1949 ausgehend, DDR-Geschichte mäßig im Jahr 1982 wären. Ich denke, da kann jeder auch ein bisschen mit nachempfinden, wie lange das eigentlich ist. Das heißt, in 7 Jahren ist die DDR sozusagen, fällt die Mauer. So lang ist jetzt wiederum Beitritt der DDR zum Geltungsbereich der BRD, des Grundgesetzes. So viel Zeit ist schon wieder vergangen und das ist eben nicht geschafft worden, die Verhältnisse so anzugleichen. Plus, wir haben natürlich auch hier und da eine politische Baustelle uns aufgemacht. Aber das ist nun wirklich ein weites Feld. Wenn du da noch anfängst, Volkskammerwahl im März 1990, Allianz für Deutschland und so weiter und so fort. Also da wird man noch mal eine Stunde länger Podcast machen
müssen. Aber um zum Fußball zurückzukehren, wenn man sieht, gerade zu Corona-Zeiten, wie die Unterstützung der Regionalliga-Vereine oder der 5. Liga im Osten war und dann im Westen. Also da gibt es einen imaginären Strich durchs Land und dort bekam, ich glaube, Essen war es, 1,5 Millionen Fördermittel und da gab es einen Kommentar, ja gut, das ist schön nett, wird uns trotzdem nicht helfen. Und da sind Summen ausgezahlt worden, weil die Vereine, die Regionalliga-Vereine anders bewertet werden. Warum? Ich weiß es nicht. Und man sagt dann klipp und klar mit einem Zeichen, indem man sagt, ihr kriegt hier, ja, bisschen was Geld kriegt ihr auch, aber da müsst ihr euch schon mal selber kümmern. Dann gab es ja diesen Verband in Ostdeutschland, Mitteldeutschland, Handball, Fußball, die sich da zusammengetan haben, ein bisschen sich gegenseitig helfen wollten. Und im Westen heißt es dann, die kriegen das Geld. Wenn dann mal jemand die Frage stellen würde, warum ist das so, dann wäre ich mal gespannt, welche Antworten da zusammengezimmert werden.
Ja, da wäre ich auch mal gespannt tatsächlich.
Vielleicht sollten wir da mal anrufen.
Ja, vielleicht sollten wir uns da mal jemanden einladen. Können wir ja mit der Redaktion abstimmen. Übrigens, der Chefredakteur weilt auf Kreta, hat die erste Urlaubswoche nur mit dem ersten FC Zirk verbracht, was jetzt familiär zu wenig Begeisterung führte. Das ist auch so eine Sache, die man nicht so wahrnimmt, wenn man nicht so im Verein drinsteckt oder einfach nur Fan ist, dass Menschen hier in dem Verein arbeiten und die das natürlich mit Leidenschaft und Herzblut machen und nicht einfach nur, weil es Geld gibt, weil das gibt es bei Lok zwar, aber nicht so, dass man reich wird. Also das Geld, deswegen machst du es nicht. Und dann bist du im Urlaub mit deiner Familie, die dankbar ist, dass du mal nicht mindestens 6 Tage die Woche dort arbeitest. Und dann findest du raus, dass der Fanshop eine Sicherheitslücke hat. Und dann ist der Urlaub zur Hälfte gelaufen. Also vielen Dank an alle, die hier für unseren Verein ehrenamtlich oder hauptamtlich arbeiten und ihre Zeit dafür investieren.
Ja, und du findest als Chefredakteur noch raus, dass es einen Podcast gab, der auch noch Bewegung gebracht hat. Aber da können wir immer, wie gesagt, die Schuld auf den Chefredakteur stellenvertretend so schieben. Wir sagen nur das, was uns hier vorgegeben wird. Das schreiben die uns früher auf die Tafel, dann lesen wir das ab.
Richtig,
ja, genau. Rückwärts immer. Rückwärts.
Rückwärts immer.
So.
Jetzt haben wir eine Stunde Podcast gemacht, ohne dass ein Gast dabei war. Das ist auch nicht schlecht.
Ist das gut?
Wir brauchen gar keinen Gast. Sag dem Sörch für nächste Woche ab.
Na, jetzt ist erstmal Taucher. Ist erstmal jetzt.
Nee, Taucher ist nicht, Hertha 2.
Ach nee, jetzt ist Hertha 2, wann ist denn Taucher?
Hertha 2 am Freitag und Taucher ist am Sonntag in 10 Tagen oder 11 Tagen sozusagen, am 15.
Okay, also Hertha 2, nächste Woche gibt es Podcast. Mal sehen, vielleicht kommt da gar keiner mehr als Gast zu uns.
Ja,
machen wir es halt.
Mal sehen, wer sich da auch wieder tut. Beim Hertha-Spiel, wer sich da hervortut, wer neben Luca dann unser Gast sein wird.
So machen wir das.
Vielleicht hat der Luca dann auch eine Position weiter vorne gespielt. Ich weiß es nicht, was unser Trainer plant. Überraschend wäre es natürlich.
Ja, gut.
Na dann.
Prost, Schatten.
Ciao, Gummi.
Lockhart, der Podcast des 1. FC Lokomotive Leipzig.